Herzlich willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute wird's hochadelig und hochfinanziell, denn meine heutigen Gäste sind Maya Prinzessin von Hohenzollern und der Börsenguru Mick Knauf aus Frankfurt. Maya Prinzessin von Hohenzollern ist seit 18 Jahren in ihren Produkten um das Thema Wohnen unterwegs, und zwar am internationalen Markt in über 80 Ländern, und auch schon sehr, sehr viele Awards gewonnen, nämlich Who is International Award für Design 2022 in Griechenland oder Designer of the Year 2020 in UK, Asia Design Award in Gold in Shanghai, und als beste Designerin wurde Maya Prinzessin von Hohenzollern dort ausgezeichnet. Sie macht auch Interieurprodukte, modulare Häuser, die im veganen Stil erzeugt werden. Und was es sonst noch so Kleinigkeiten und ganz, ganz, ganz überraschende Dinge von unserer Maya Prinzessin von Hohenzollern gibt, ist natürlich in dieser Podcast-Episode versteckt. Und auf der anderen Seite unser Börsenguru, der Börsenprofi Mick Knauf, ist wohl Deutschlands bekanntester Börsenkorrespondent und seit mehr als 20 Jahren an der Börse aktiv. Er war am Aufbau mehrerer deutscher Börsennachrichtenredaktionen beteiligt, und Mick Knauf ist der Mann auf dem Frankfurter Börsenparkett und wo er aus den Zuschauern von Aktienlust live von den spannendsten Entwicklungen auf den Aktienmärkten. Sein Favorit sind solide deutsche und amerikanische Unternehmen mit satten Dividendenauszahlungen. Also da wird es auch ganz, ganz interessant. Alles, was ihr ganz genau wissen wollt, ist natürlich alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und jetzt ganz, ganz in die Vollen, und ich denke, es wird ein wundervoller Cast. Herzlich willkommen, liebe Maya Prinzessin von Hohenzollern und lieber Herr Mick Knauf.
Ja, lieben Dank.
Es war immer schön, bei Ihnen zu sein.
Ja, das finde ich auch. In den letzten Monaten und Wochen haben wir intensivst zusammen an dem Podcast gearbeitet, nämlich Hohenzollern und Knauf. Ja, der Podcast Märkte, Macht und Menschen. Da geht es ja wirklich rund. Durch wen kam diese Initialzündung eigentlich zu diesem Podcast?
Also ich glaube, die kam eigentlich von Herrn Knauf, der irgendwann meinte, wir müssten mal zusammen eigentlich eine Sendung machen. Da war das Wort Podcast zwar noch nicht gefallen, aber es hat sich dann irgendwie daraus so ergeben. Aber so die grundsätzliche Idee, dass man zusammen irgendeine Form von Talkformat machen sollte, die kam von Herrn Knauf.
Herr Knauf, ja. Wie haben Sie da... die Frau Prinzessin eigentlich so kennengelernt? Das würde uns
ja erinnern. Ja, das ist natürlich so eine Geschichte letztlich für sich, aber das mit dem Podcast kam halt eben aus der Idee, tatsächlich mal eine Sendung zusammen zu machen. Sie ist ja äußerst sprach- und redegewandt, hat ja auch den Blick über den Tellerrand, was mir sehr, sehr gut gefällt. Sie sendet ja mehr oder minder aus Spanien heraus. Das heißt, man schaut da natürlich anders auf Deutschland, auf Europa. Aber sie ist natürlich sehr verwurzelt nach wie vor noch in Deutschland, hat da natürlich viele Engagements auch gehabt. Und das war das, was mich letztlich interessiert. Was ich nicht wollte, war, dass wir jetzt monothematisch wieder nur Börse, Börse, Börse machen. Das war ich den ganzen Tag, das mache ich seit 25 Jahren, da brauche ich da nichts mehr zu tun. Ja, aber da sie halt eben ein wunderbares Allgemeinwissen hat, wie gesagt, vielfach gebildet, ausgebildet ist als Diplom-Immobilienwirtin, ja, schaut sie natürlich auch als Unternehmerin ganz anders auf die Welt. Das fand ich interessant, und da habe ich gedacht, komm, dann lassen Sie uns das doch mal versuchen, und ja, jetzt starten wir das, und ich bin ja froh, weil das ist uns beiden ja auch immer heilig, dass wir jemanden tatsächlich da sitzen haben, der uns produziert, der uns begleitet, der uns die Technik abnimmt. Und damit sind wir ja happy, Herr Schnalzer, dass wir Sie gefunden haben. Und so haben wir jetzt eine schöne Dreierbande, und die gefällt.
Ja, mir gefällt es außerordentlich gut.
Muss auch unbedingt sagen, zumal ich wirklich auch sehr, sehr gerne in Österreich bin. Also, ne, das ist also, die Österreicher sind immer die besseren Deutschen, sagt man so. Das stimmt ein bisschen. Aber also ich bin tatsächlich sehr häufig in Österreich und mag das Land und die Leute sehr gerne. Deswegen fühlen wir uns bei Ihnen, Herr Schnalzer, auch sehr wohl.
Das ist sehr schön. Und jetzt die erste Frage an Sie, Frau Prinzessin. Es ist ja so, dieser Blick, wenn man aus Deutschland rausgeht und wenn man, so wie Sie, in über 80 Ländern mit Ihren Produkten, mit Ihren Innovationen unterwegs ist. Sie sind die erste Dame, die erste Designerin, die Bäder zum Beispiel auf komplett veganer Art und Weise macht. Wie kommt man erstens einmal auf so eine Idee? Natürlich, das Tierwohl. Aber hat man da, dadurch man mit 80 verschiedenen Ethnen zusammenarbeitet, mit 80 verschiedenen Wirtschaftssystemen, kann man ja schon fast sagen, hat man dann, kriegt man dann irgendwie einen komplett anderen Blick und denkt sich ja, na, was haben die jetzt für einen an der Birne, was machen die jetzt da? Also in Deutschland, in Europa.
Also in der Tat ist das sehr spannend. Ich mache ja sehr verschiedene Produktlinien. Also ob das einerseits Badmöbel sind oder Badarmaturen oder Porzellan oder Haushaltswaren oder auch modulare Häuser oder auch Möbel. Das ist oder Tierprodukte, Spielzeug. Ja, das ist unheimlich verschieden in den Ländern. Und das, was mir, glaube ich, bisher ganz gut gelungen ist, dadurch, dass ich selbst sehr international, ich habe schon in 5 Ländern gelebt, lebe und natürlich auch sehr viel reise, habe ich irgendwie immer versucht, einen sehr internationalen Style auf meine Produktlinien zu legen, der eine möglichst breite Zielgruppe in möglichst vielen Ländern anspricht. Das ist mir offenbar bisher ganz gut gelungen. Also man kann nicht sagen, oh, das ist typisch deutsch, was die macht, oder das ist typisch so oder so. Und wenn ich etwas auf einer Messe präsentiert habe, dann kamen da wirklich Italiener und haben gesagt, da, das ist, sieht toll aus, oder Spanien sieht super aus, das gefällt mir. Ne? Also das waren dann meistens so Länder, wo das in verschiedenen Ländern gut gepasst hat, der Stil. Und ich glaube, das liegt aber daran, dass ich selbst so international lebe und ganz guten Überblick habe, was die Leute in Spanien mögen, was die in Frankreich mögen, was die in Deutschland mögen. Und man kann manchmal auch so sagen, es gibt auch bestimmte Ländergruppen, also ich sage jetzt mal arabische Länder so Osteuropa, die mögen gerne so opulente Dinge, ja, da ist man mit Gold und auch immer ganz gut aufgehoben, ja. Da weiß man, okay, ja, das passt so für eine bestimmte Gruppe. Und dann gibt es andere Länder, wie beispielsweise so die Nordischen, die sind auch eher puristisch angelegt, also so Schweden, Norwegen und so, die mögen es nicht so opulent und schnörkelig, die haben es lieber eher so straight to the point und sehr minimalistisch, puristisch. Und ich versuche immer so einen ganz guten Mix aus dem allen zu finden. Aber es gibt Produkte, da ist das unheimlich verschieden, zum Beispiel beim Schlafen oder bei Kinderprodukten. Die Franzosen, die haben gar keine Bettwäsche für ihre Kinder, sondern die ziehen denen so Schlafsäcke an. Und die Spanier haben ganz kleine Betten und ganz kleine Bettwäsche und die Deutschen haben ganz große. Ja, also da ist es manchmal ein bisschen knifflig.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wir Europäer sozusagen, ich zähle mich ja auch dazu, der Österreicher glaubt ja immer, wir sind der Nabel der Welt, ja, ab und zu ist es ja wirklich so, wenn man gewisse Dinge hört und sieht wirtschaftlich, glauben Sie sich, auch der Österreicher ist mittendrin. Aber wenn man dann so drüber fliegt, kosmopolitisch, wie Sie unterwegs sind, wo sagen Sie zum Beispiel, ja, das ist jetzt genau meins? Ist es dieser Mix, der das ausmacht?
Also ich muss schon sagen, dass ich auch durch und durch Europäerin bin. Also das ist etwas, das sind die Wurzeln, die man hat. Also das merkt man auch gerade, wenn man irgendwo anders im Ausland ist, wo ich mich noch sehr wohl fühle. Das ist in Asien, also speziell auch in Thailand und in diesen Gefilden. Also Thailand ist ja nochmal ganz anders als China jetzt beispielsweise oder Japan. Ja. Aber das finde ich, kommt einem noch sehr nah. Aber dass man Europäer ist, also ich könnte mir beispielsweise nicht vorstellen, in den USA zu leben oder sowas, wovon viele träumen. Also da bin ich Europäerin durch und durch. Ja. Ja. Und das schätze ich aber auch. Ich mag auch ehrlich gesagt die Vielfalt, die wir in Europa haben. Es ist doch toll, wenn man nach Italien fährt und da sieht man nochmal was ganz anderes und in Spanien was anderes, in Frankreich. Ich finde das zum bisweilen auch manchmal ein bisschen schade, dass wir heute so überall dieselben von Geschäfte und dieselben Ketten haben. Wenn man sich überlegt, man ist vor 20 Jahren nach Italien gefahren, da hat man sich ganz andere Kleidung mitgebracht oder ganz andere Souvenirs. kombiniere. Und heute kommt man hin und es gibt halt überall dieselben ja, Geschäfte oder Ketten halt. Und das ist in gewisser Weise auch ein bisschen schade. Ne? Und das hat ja immer schon Schiller gesagt, dass man eigentlich die Vielfalt Europas auch der Reichtum ist.
Ja, der Reichtum. Und da sind wir jetzt schon beim Thema, nämlich beim Herrn Knauf. Der Herr Knauf ist ein Börsenexperte und mir brennt jetzt eine einzige Frage unter den Nägeln. Ich habe normalerweise mehrere Fragen für Sie vorbereitet, aber die brennt wirklich.
Ich finde jetzt gespannt, fast
keine Worte.
Ich bin gespannt.
Doch. Die ganzen Länder, alle haben Schulden, Schulden, Schulden. Jeder sagt, wir haben die Krise. Krise, Krise, Krise. Man hört ja nichts mehr anderes, als wir haben die Krise. Jetzt sehe ich als Musiker, ja, der ich auch ja auch bin, volle Feiern, opulente Feiern. Das frage ich mich, wo ist die Krise? Und jetzt hört man vor einer Woche oder vor ein paar Tagen, der DAX war so hoch wie noch nie. Wie? Das passt für mich ja, als Otto Normali nicht zusammen. Ich habe nicht Betriebswirt gelernt, sondern nur Einzelhandelskaufmann. Aber wie kann man kein Geld in der Tasche haben, auf gut Deutsch gesagt, aber die Börse feiert eine Party nach der anderen? Wie funktioniert
ja,
das?
Ja, bin ich bei Ihnen. Das muss man aber entkoppeln. Die Börse ist ja nicht der komplette Markt oder nicht der komplette Mittelstand. Das sind ja zuerst mal nur die, die tatsächlich börsennotiert sind, die Investoren haben, die Aktien rausgeben. Speziell der DAX mit seinen 40 größten deutschen Unternehmen, den schwergewichtigsten, koppelt sich da natürlich von der Wirtschaft oder von dem, was da an Haushaltslöchern gerade in Deutschland oder auch wer weiß auf der Welt unterwegs ist, ab. Ja, da haben wir natürlich 40 international agierende Unternehmen. Und ich meine, eine VW, eine BMW, die produzieren nicht erst seit ein oder zwei Jahren, seitdem wir halt eben FDP, Grüne oder SPD an der Macht haben im Ausland. Das machen die schon länger, weil halt eben unten die Produktionskosten billiger sind, die Stromenergiekosten billiger sind, die Arbeitskräfte billiger sind. Und wenn man im internationalen Wettbewerb mitspielen kann, und da bin ich wieder bei Ihnen, erste Kaufmann, Regel, der Gewinn liegt im Einkauf. Ja? Das heißt, also, die haben sich schon mal internationaler aufgestellt. Zudem darf man nicht vergessen, dass gerade bei den 40 DAX-Werten, und darum geht es ja, der hat ja gerade nochmal ein neues Allzeithoch gemacht, letztes Jahr 20% Performance. Und das trotz Ukraine-Krieg, trotz dessen, dass wir Ende des Jahres den Nahostkonflikt hatten, trotz einer maroden Wirtschaft, 20% ist viel, viel Geld, das da verdient worden ist. Das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass wir viele Investoren haben, vor allen Dingen ausländische, das heißt also angelsächsische und amerikanische Investoren wie BlackRock, Vanguard zum Beispiel, die am DAX mindestens 5% haben, an jedem Unternehmen. Ja. Heißt also, da mögen diese 40 Titel zwar ein bisschen langweilig sein, wie wir immer sagen, es sind die Witwen- und Waisenpapiere. Die Musik spielt ja in Amerika mit Facebook, mit Amazon, mit Apple, mit Nvidia, den großen Tech-Giganten. Die haben wir ja gar nicht erst. Also von daher diese 40 Werte vielleicht etwas dröge, aber sie sind stabil, sie sind international ausgerichtet und sie zahlen eine Dividende. Und da gehen natürlich dann gerne Fonds und vor allen Dingen Pensionsfonds rein. Die wollen ja ein bisschen sicheres Geld haben. Die wollen ja nicht zocken mit ihrer Kohle, ja, weil das ist ja nicht ihr Geld. Also von daher sehen wir natürlich schon die Bereitschaft von außen in diese Unternehmen zu investieren, in den Standort Deutschland. Und das haben wir ja heute in der Bild-Zeitung gelesen. Da waren sich ja Kollege Lindner und Habeck dann mal einig. Wohl kaum, ja. Also Investitionen hier in dieses Land, da muss man schon Geld hinlegen, damit überhaupt die Unternehmen kommen. Und das tun wir ja gerade auch. Ja. Ob das Tesla in Grünheide ist oder Intel oder sonst wo, die Fabriken, die gebaut werden sollen, die müssen wir ja subventionieren. Aber auf der anderen Seite, Joe Biden in Amerika macht es auch nicht anders. Seitdem er dran ist, hat er den sogenannten Inflation Reduction Act gegründet. Heißt also, Unternehmen kommen zu mir, ihr kriegt vergünstigte Steuern. Ja, wir sehen zu, dass ihr genügend Arbeitsplätze bzw. Arbeitskräfte bekommt. Ihr bekommt einen ordentlichen Rahmen, wo ihr euer Werk aufbaut. Das heißt, die Länder locken da natürlich massiv an. Ja, also die Börse ist entkoppelt von dem, was wir im Markt tatsächlich aktuell aktuell sehen. Und da betrifft es ja hauptsächlich auch den Mittelstand, das Herz Deutschlands. Ja, da geht es um unsere Handwerker, die Elektriker, die Bäcker, die Metzger. Ja, die zum Teil halt eben enorme Energiepreise haben und auf der anderen Seite keine Arbeitskräfte, keine Fachkräfte natürlich für sich finden. Das ist ein aktuelles Problem und das wird sich weiter fortziehen. Ich fand es nur nochmal interessant, da habe ich gestern Abend drüber nachgedacht, was war denn so vor knapp 10 Jahren? Da waren die Griechen pleite, da haben wir den Griechen gesagt, verkauft doch eure Häfen, ja, damit er wieder zu Geld kommt. Heute hört man von Griechenland gar nichts mehr. Ja, die haben sich ordentlich auf die Füße gestellt, einen ordentlichen Haushalt aufgestellt und kommen jetzt sukzessive weiter. Und dass wir, gerade Deutschland, der arme Mann wieder wird, ja, darauf läuft es gerade hinaus, auch beim persönlichen Vermögen. Der Deutsche ist mit der Ärmste in Europa, wenn es um den persönliche Vermögen der einzelnen Familie geht. Da haben alle anderen mehr. Weswegen haben die mehr? Die Prinzessin Maya weiß das auch, weil die alle eine eigene Immobilie haben, zum Beispiel schon mal. Die
es ist erstaunlich, ne? Nicht sehen. Weil sogar Osteuropa, mittlerweile die osteuropäischen Länder Deutschland im Pro-Kopf-Vermögen überholt haben. Ne? Das ist wirklich erstaunlich. Und das ist auch, wenn man dieses Wirtschaftsverhalten in den USA sieht, was man ja Biden Economics mittlerweile auch nennt, ja, schon ein eigener Fachbegriff. Mhm. Und der Markt auch natürlich sehr protektiv ist. Ne? Man hat sich ja auch durch die Strafzölle gegenüber China dort den Markt geschützt. Wir sehen das im europäischen Markt, auch speziell in Deutschland, sehr stark, dass man hier von chinesischen Gütern und Herstellern überrannt wird. Und das ist umso verwunderlicher, dass Deutschland auch noch ausgerechnet die chinesische Wirtschaft, ich glaube mit 300 Milliarden jedes Jahr unterstützt. Ja, das ist also nahezu absurd. Eigentlich den Mittelstand, der jetzt auf der anderen Seite wie die Bauern gerade um die Dieselsubventionen streitet oder um Lohnanpassungen in anderen Bereichen kaum noch verständlich zu machen, wofür solche Ausgaben von einem doch wirklich enormen Steueraufkommen ausgegeben werden. Ja.
Da stellt sich mir jetzt die folgende Frage. Die Frau Prinzessin war ja sehr, sehr vorausschauend bezüglich des Trends, dass man überall irgendwo hinreisen muss, irgendwo was hinmachen muss. Und ich würde mal nicht sagen, und es hat jetzt nichts damit zu tun, aber die Frau Prinzessin Maya von Hohenzollern hat für jeden oder jeder, ja, die es will, irgendwo hinzureisen, dass sie ihr Haus einfach mitsiedeln kann, nämlich Tiny Häuser. Sensationell, müsst ihr unbedingt einmal reinschauen in die Podcast-Beschreibung. Wir haben natürlich von meinen Gästen alles verlinkt. Ja, wie kommt man auf so einen Trend?
Eine Frage muss ich ja noch beantworten. Das war ganz am Anfang. Warum sind meine Produkte alle vegan? Ja, also das hat natürlich damit zu tun, dass ich bin selber Veganerin schon seit über 15 Jahren. Also man kann das überleben, ja. Und ich bin eine ganz große Tierfreundin, ja. Und Tiere sind meine Freunde und Freunde isst man nicht. It's that simple. Ja, es ist so einfach. Und ich möchte einfach nicht, dass für meine Produkte und Produktlinien, die ich kreiere, irgendwelche Tiere ausgebeutet, massakriert oder getötet werden. Und deswegen habe ich meine Produktlinien immer versucht, frei von Tierleid zu gestalten. Das heißt vegan, und habe mich deswegen sehr frühzeitig mit nachhaltigen Materialien beschäftigt. Und deswegen bin ich da ein Vegan Pioneer und wurde natürlich auf jeden Fall super schräg angeguckt auf Messen, wenn ich die erste vegane Teppichkollektion der Welt präsentiert habe oder auch die ersten veganen Badarmaturen der Welt, die ich präsentiert habe und auch einiges andere oder die erste vegane Kindermöbelkollektion, die auch Peter Approved Vegan zertifiziert sind alle. Und das in dem Bereich, im Non-Food-Bereich. Ne, man kannte vegan immer vom Food-Bereich, das kann man essen, und das war für viele Leute verwunderlich und die fragen sich natürlich auch, was ist denn an diesen Produkten denn nicht vegan? Die verstehen das nicht. Und da muss man manchmal ins Detail schauen. Das sind oft Klebstoffe, es sind oft Emulgatoren, es sind Säuren, es sind Öle, Wachse, Fette, die in der Produktion von so etwas verwendet werden. Und natürlich auch ein Teppich, ne, der kommt ja auch oft, oder wird ja auf tierische Haare verwendet, Wolle und solche Dinge. Und da liegt der Teufel sozusagen im Detail, dass man schaut, dass das nicht von Tieren inhaltsstofflich herrührt, sondern dass man eben alternative Materialien verwendet. Und die gibt es heute und die haben oft sogar sehr, sehr viel bessere Eigenschaften. Und deswegen sind meine Produktlinien, cool. genau wie ich, ich eben auch ich selber wirklich, privat, dieser Chapeau, Ethik folgefrei von
Tieren. Man muss sich das einmal vorstellen, wie viele einzelne Stunden es braucht, um Hersteller zu finden, die sagen, okay, wir machen das möglich. Aber jetzt nur zu den Tiny Häusern. Ja. Da lasse ich jetzt nicht nach. Wie muss man sich das vorstellen? Man sagt, okay, ich brauche jetzt für mich selbst und für eine kleine Familie zum Beispiel 80 Quadratmeter. Das reicht mir. Ist das irgendwie ein Modulbausystem? Kann ich da immer wieder was dran bauen? Oder ist das fix?
Also man muss von Begrifflichkeiten zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind Tiny Häuser, damit sind sehr oft Tiny Häuser on Wheels gemeint. Das heißt, das sind die, die ich wirklich hinten anhängen kann, ans Auto und damit fahren kann. Die sind meistens von den Maßen her 7,20 Meter lang und 2,95 Meter hoch, damit sie auch noch unter die Autobahnbrücken durchpassen. Und man kann die in Deutschland nicht größer machen, weil man einfach mit dem Gewicht nicht herkommt. Man kann nur bis 3 Tonnen ziehen insgesamt. Also es gibt einfach keine privaten PKWs sonst, die mehr als 3 Tonnen ziehen können. Da müssen sie dann schon einen Unimog oder so für weitere Gewichtsklassen haben. In den USA ist egal, da kann das so groß und so schwer sein, so lang sein, wie es will. Deswegen gibt es da auch solche tollen Tiny Häuser, die man sich hinten dran machen kann ans Auto. Aber in Europa ist das eben begrenzt. Das sind also, wie gesagt, diese, die sehr movable sind, die man sofort hinten dran hängen kann und überall hinfahren kann. Und das, was ich auch mache, das sind modulare Häuser. Das ist, was Sie meinen. Die kann man also durchaus auch größer machen. Das heißt, Tiny House sind ja dann wirklich immer nur 7,20 Meter lang und 2,50 Meter breit, Masse und Minus. Also die haben dann immer so zwischen 20 und 25, 28 Quadratmeter Wohnfläche. Und größer wird es dann nicht. Aber modulare Häuser, die stehen in der Regel auf einem Punkt- oder Streifenfundament und die können variieren. Also die können 30 Quadratmeter sein, die können aber auch 50, 60, 80 bis 300 sein. Und das Besondere daran ist, sie sind eben aus standardisierten Modulen hergestellt. Dadurch ergibt sich eine serielle Produktion, die sehr kosteneffizient ist. Und das hat den Vorteil, dass man diese Häuser sehr kostengünstig herstellen kann, dass man sie schnell aufbauen kann und dass man sie einmal zertifizieren lassen kann. Also das Hausmodell an sich. Das heißt, man spart sich also bei den Baugenehmigungen den Aufwand, dass man das Ganze jedes Mal neu zertifizieren lassen muss, sondern hat einmal quasi das Haus an sich zertifiziert und das geht dann auch im besten Fall schneller durch bei den Genehmigungen. Ich weiß, in Österreich ist das auch nicht so ganz einfach, aber in Deutschland ist es auf jeden Fall ziemlich kompliziert mit Baugenehmigungen, weil wir haben halt 16 Bundesländer. Es würde ja auch alles keinen Spaß machen, wenn die nicht 16 verschiedene Bauverordnungen hätten. Und das wäre durchaus mal sinnvoll, wenn man das vielleicht mal ändern würde. Und das macht es halt manchmal auch kompliziert, weil in dem einen Bundesland sind die Regeln eben anders als im anderen. Und aber grundsätzlich muss man sagen, der Vorteil, sie sind variabel, man kann sie aufstocken. Also das heißt, wenn man vielleicht als junges Paar anfängt mit einem kleinen Haus, dann stellt man fest, wir kriegen Familienzuwachs oder wir wollen ein Business dran machen, ein Homeoffice oder wollen noch einen Dachgarten oben drauf setzen und wollen uns da einfach erweitern, dann kann man das peu à peu tun. Und das ist wirklich gut. Und das Leben hat eben auch verschiedene Lebensphasen. Ne? Man hat diese Kennenlernphase, die Nestbauphase. Wenn man älter ist, möchte man es eher lieber wieder kleiner haben. Dann sind die Kinder aus dem Haus. Man möchte nicht mehr so viel Arbeit haben. Wichtig ist auch, dass alle meine Häuser barrierefrei konzipiert sind. Das heißt, sie sind für altersgerechtes Wohnen sehr gut geeignet. Und ich mache immer grundsätzlich in meinen Häusern alle Schlafzimmer mit Bädern und Suite, so dass man von der Raumaufteilung sich das auch sehr gut für Lebensgemeinschaften oder auch für Ferienhäuser eignet. Das heißt, wenn man 60 Quadratmeter hat mit 2 Schlafzimmern, Bäder und Suite, dann kann man das auch in dem Ferienpark haben oder vielleicht auch für eine Schule oder für ein seniorengerechtes Wohnen, wo zwei oder in einer Community zusammenwohnen möchten oder halt einfach, wenn der Mann schnarcht und die Frau halt nicht. Ne? Das ist auch manchmal ganz gut. Wenn man dann 2 Schlafzimmer und so, dann kann man. Also Sie sehen, es gibt eine ganz praktische
Die Prinzessin kennt die Männer, Herr Knauf, ne?
Zumindest wie sie schnarchen.
Ich weiß Spaß? Ich schneide sie ja Knauf oder?
Nein, ich glaube schon.
Gut, also.
Ich habe noch nie gehört.
Jedenfalls, um das noch zu Ende zu führen, also es ist kosteneffizienter, es ist schneller und man muss sagen, dass ein modulares Haus eben in der Produktion 2 bis 3 Monate braucht. Man kann es innerhalb von wenigen Tagen aufbauen. Das heißt, man hat auch angesichts einer geraden Hochzinsphase, die wir haben, die Bauzinsen sind zwar schon wieder ein bisschen runtergekommen, aber es ist trotzdem immer noch recht teuer, einen Vorteil, weil man einen sehr schnellen Return of Investment hat, indem man das Haus eben sehr schnell vermieten kann. Das ist auch für Airbnb-Projekte sehr interessant. Oder man kann sehr schnell eben verkaufen. Oder wenn man es privat beziehen möchte, ist das natürlich sonst auch immer eine riesen Stressphase, wenn man 2-3 Jahre eine Baustelle hat, allein die Baustelle, das ist auch übrigens für die Nachbarn, ne? Das ist auch gut, man hat nicht den Baulärm, den Dreck nicht und so weiter. Man kann die Miete sparen, weil man einfach relativ sehr schnell umziehen kann. Und es hat auch noch einen großen Vorteil, das merken wir hier auch in Spanien sehr stark. Es gab auch in Griechenland und in anderen, in Italien ist das auch so. Da gibt es Grundstücke wie diese Finca-Grundstücke, die kennen Sie bestimmt auch aus Spanien. Ja? Das sind dann so Parcelas Rurales. Das heißt, die bestehen unter einem besonderen Schutz der spanischen Regierung. Man möchte einfach, dass die den Charakter dieser Fincas behalten. Das heißt, da steht in der Regel so eine kleine, muckelige Finca-Bude drauf. Und sie haben 20.000 Quadratmeter herrlichsten Olivenhain oder Orangenbäume und sie können da nichts anderes drauf bauen. Ja? Mhm. Also, obwohl sie da natürlich ein riesen dickes Haus draufsetzen könnten bei dem Platzangebot. Man möchte einfach diesen Finca-Charakter erhalten. Wenn Sie jetzt aber ein modulares Haus haben, was auf einem Pumpfundament steht, dann berührt das ja nicht den Boden unmittelbar. Das heißt, das, was nicht den Grund und Boden berührt, gibt manchmal so eine kleine Lücke in der Bebauungsmöglichkeit, dass man dann solche Grundstücke doch bebauen kann, weil es ja nicht mit dem Boden unmittelbar verbunden ist. Das ist wie so ein Caravan beispielsweise. Ja, da ist ja auch so. Und das ermöglicht dann manchmal Grundstücke, die man bisher kommerziell nicht verwerten konnte. Also wenn jemand so ein schönes Finca-Grundstück hat, ne, und der sagt jetzt, das ist ja super, ich kaufe mir 10 solche modularen Häuser, da Tiny Häuser, stell die da drauf, vermiete die, ist ja super und hat dann plötzlich ein ganz tolles Business und bisher konnte er das aber gar nicht machen. Also das ist manchmal auch noch eine hochinteressante Sache dabei.
Sehr, sehr cool.
Ja, das ist muss man auch sagen, sind natürlich ökologisch nachhaltig, sie sind energieeffizient, das ist heute ganz, ganz wichtig, ne? Und sie sind, also im Hinblick auf die Heizkosten und Nebenkosten, das ist insbesondere in Deutschland ein ganz, ganz wichtiger Faktor für viele Menschen, ein überschaubares Projekt, wo sie zukunftssicher auch wohnen können, weil sie wissen, okay, das ist ein energieeffizientes Haus, es ist CO2-neutral, es ist recycelbar, nachhaltig und so weiter, da bin ich auf der sicheren Seite, da weiß ich, da kommt für mich in den nächsten Jahren nichts mehr an zusätzlichen Kosten dazu und ich habe meine Nebenkosten und Heizkosten, Energiekosten im Überblick. Ne? Das ist eine ganz große Angst, verständlicherweise, die viele, viele Menschen haben gerade. Und deswegen sagen sie auch, wir nehmen vielleicht lieber ein kleines Haus und so ein Haus, aber dann wissen wir haben diese Kosten im Blick und unter Kontrolle.
Ja, das ist jetzt für mich das nächste Stichwort für den Herrn Knauf. Wie hat man die Kosten, beziehungsweise wie kommt man jetzt am einfachsten und am nachhaltigsten an der Börse zur Kohle? Ist jetzt eine ganz derbe Frage, aber ich glaube, das denken sich sehr, sehr viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit man sich eben ein Tiny House, ein schönes Haus sich leisten kann.
Ja, muss man sagen, die Modular Homes von Prinzessin Maya sind ja auch nicht so enorm teuer, wenn ich keinen Keller habe. Ich habe mal gehört, irgendwas von... wie viel pro Quadratmeter, glaube ich, waren es 3.000 Euro?
Ungefähr 2.000 Euro netto pro Quadratmeter.
Also da komme ich natürlich schon relativ günstig an ein Häuschen oder mein eigenes Häuschen dran. Okay, Keller und sowas kostet natürlich dann mehr Grundstück, man sich echt zu rechnen. Okay, aber die Börse ist mal, um das grundsätzlich zu sagen, kein Sprint, sondern ein Marathon. Und man muss ein bisschen Geduld haben. Das heißt, Zeit mitbringen. Denn nur die Zeit und damit verbunden der Zinseszinseffekt, ja, bringt mir tatsächlich ein bisschen Vermögen später ein. Ich sage das zu vielen jungen Leuten. Wir haben ja viele neue Konstrukte im Markt. Ich muss ja nicht unbedingt die Aktie kaufen. Ich kann ja auch auf einen Markt setzen, ja, wo viele Aktien drin sind, ob das der MSCI World oder sonst wo ist. Da kaufe ich praktisch mich ein mit 100 Euro im Monat, wie eine Art Sparplan. 100 Euro jeden Monat und das mache ich 40 Jahre lang. Nur mal so als Beispiel. Nur diese 100 Euro auf einen ETF. Der ETF bietet mir die Möglichkeit, dass ich weniger Kosten habe, keine teuren Manager bezahlen muss, nicht in einen Fonds rein muss, dass ich das selber kaufen kann. Ein Monat, 100 Euro, 40 Jahre, summa summarum 48.000 Euro bezahlt. Durch die Laufzeit und den Zinseszinseffekt. Und wenn dieser MSCI World nur 7% im Jahr macht, durchschnittlich, das ist nicht viel, dann komme ich hinten bei 256.000 Euro raus. Ende im Gelände.
Aber was ist denn
das
jetzt
mit 100 Euro?
Für Menschen im mittleren Alter, die jetzt noch nicht angefangen haben, im Sandkasten die 100 Euro in ihren Fonds einzuzahlen.
Auch die können das natürlich machen und das, wenn sie das Geld brauchen, nehmen sie es raus. Wenn nicht, können sie es ja weiter vererben. Nur als Beispiel. Die anderen können natürlich klar sich ein Aktienportfolio anschaffen und es ist ja nicht mehr so, wie es früher war. Ich muss ja nicht mehr bei meiner Hausbank anrufen. Deswegen haben wir ja die ganzen Online-Broker, deren Ziel es ja letztlich war, nicht nur, dass sie selber Geld verdienen, die müssen ja auch von irgendwas leben. Nein, die wollen die Gebühren runter haben. Wenn ich heute bei meiner Hausbank anrufe, zahle ich pro Kauf oder Verkauf, also pro Order, 30 Euro. Dann will ich schnell verkaufen, dann ist eventuell mein Bankberater gerade im Urlaub, Brötchen holen oder sitzt auf dem Klo. Ja, ist ja so. Ja. Online kann ich das alles schneller machen. Habe ich natürlich weniger Gebühren und keine 30 Euro. Ja, das heißt, Konten aufzumachen in Deutschland, ob das bei einer ING, bei einer Flatex, beim Smartbroker, bei wem auch immer ist, das kostet mich ja heutzutage nichts mehr. Führungsgebühren zahle ich da auch keine und ich kriege mittlerweile sogar Zinsen. Die ING zahlt mir über 3% Tageszinsen. Das ist viel Geld. Und da muss ich mich dann natürlich überlegen, welche Strategie habe ich oder welche Ethik habe ich. Ja, die Prinzessin Maya hat mich mal irgendwann gerüffelt. Da ging es nämlich darum, wo Frauen und Männer im Unterschied dann sind. Ja, dann sage ich, okay, Frauen würden wahrscheinlich eher aus ethischen Prinzipien her entscheiden. Also die kaufen jetzt nicht unbedingt Rüstungsaktien mit Panzern, Gewehren, Raketen oder so einem Kram drin. Kann man ja auch verstehen. Ja, die Ethik bleibt einem ja selber überlassen.
Herr Knauf, wenn die Frauen hier an der Macht wären, dann wäre diese Welt einfach eine friedlichere. Das muss man mal einfach ganz klar sagen. Ja, und dass ich sie rüffeln,
das können Sie,
Hörer und Hörerinnen in unserem Podcast Hohenzollern und Knauf häufiger erleben. Ja,
richtig. Und dazu sage ich sogar noch.
Von unseren Unterschieden, ja.
Richtig, aber die Frauen sind sogar meiner Meinung nach, und das sage ich nicht erst seit heute, sage ich schon seit 20 Jahren, die besseren Anleger. Ja. Weil den Frauen fehlt so ein bisschen, Gott sei Lob, dieses wahnsinnige Zockergehen, was Männer gerne haben. Die wollen schnell. Und
Dab.
Wenn eine Frau sich entschieden hat, eine Position zu verkaufen, dann wird sie verkauft. Und zwar in der Minute. Männer sagen, na ja, warte noch einen Tag, die Aktie erholt sich wieder am Montag. Da gibt's Zahlen, dann schmiert die ab. Und wir Männer haben die Verluste im Portfolio. Die Frauen ziehen einen klaren Strich und sind damit dem Thema durch. Ja, also von daher, sie gehen es etwas ruhiger, etwas vernünftiger und vielleicht etwas mit mehr überlegter und vielleicht mit etwas mehr Weitblick dementsprechend.
Deswegen regt mich das auch so auf und das ist auch immer wieder ein Thema in unserem Podcast Hohenzollern und Knauf, warum Frauen als Unternehmerinnen oder als Gründerinnen es bis heute, und wir reden über das Jahr 2024, immer noch schwerer haben, einen Kredit bei einer Bank zu bekommen, obwohl Frauen, die sehr viel zuverlässigeren Zurückzahler von Krediten sind. Und das ist in der Tat bis heute so, dass es Frauen wesentlich schwerer gemacht wird, einen Kredit zu bekommen als Männer. Und wenn sie einen bekommen, dann ist die Kreditsumme niedriger als bei Männern. Und das finde ich wirklich ungerecht. Und das ist eigentlich wirklich Steinzeitniveau. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das heute noch so ist. Aber das ist für Frauen wirklich schwieriger. Das ist genauso wie bei Startups, wo Frauen Startups, es gibt darüber übrigens auch wirklich eindrucksvolle Zahlen und Studien, dass weibliche Startups unglaublich ökonomisch erfolgreich sind. Trotzdem bekommen sie in der zweiten Runde schon 90% von ihnen keine Einnahmen mehr. Das ist aber, weil Männer Geld an Männer geben. Das ist so, oder auch gerne technologieaffine Innovationen fördern, von denen sie nichts verstehen. Und wenn dann also ein junges Frauen-Startup kommt mit irgendeiner Kosmetiksache oder einem tollen BH, die sie erfunden haben, oder irgendeiner Socke für Hallus Valgus oder sonst was, das verstehen die gar nicht. Ja? Und das ist unheimlich schade. Ich würde mir hier an der Stelle wirklich einen viel, viel größeren Fortschritt wünschen. Und das ist auch ja, so exemplarisch im Prinzip für die Führungsetagen. Es gibt darüber auch unzählige Studien mittlerweile international, dass Unternehmen, die mindestens 30% Frauen in der Führungsetage haben, und da rede ich nicht über DAX-Unternehmen, sondern ich rede über mittelständische Unternehmen, wo Frauen in der Geschäftsführung sind, dass diese Unternehmen mit mindestens 30% Frauen in der Führung ökonomisch wesentlich erfolgreicher sind, ja. Und das ist eben das, was ich immer noch nicht verstehen kann, warum viele Unternehmen, die überlegen sich, sparen wir uns jetzt zu Tode, wie kommen wir jetzt aus der Krise raus, wo können wir Stellen abbauen, wo ich sage, investiert in Frauen, holt euch einfach Frauen in die Geschäftsführung rein, und durch die Blickwinkel, die Männer und Frauen haben, beide zusammen, ja, das ist wirklich der Value, den eben ein Unternehmen für sich ausmacht. Und wenn man eben auch Frauen als Ziel Gruppe gezielt anspricht, weil wenn man das nicht tut, lässt man doch 50% des Marktes liegen. Ja, also eine so naheliegende Überlegung, dass die heute immer noch so schwer durchzubringen ist. Unverständlich, aber auf jeden Fall werden wir das in unserem Podcast Wohnz und Ladenknauf auch eindrucksvoll immer wieder thematisieren.
Oh ja, das ist natürlich ein großes Thema, da bin ich vollkommen bei, und wir von der Aktienlust sagen natürlich auch, wir wollen die Frauen natürlich auch ganz klar abholen, ja, weil der Aktie oder dem ETF oder dem Fonds ist es letztlich vollkommen wurscht, ob ein Mann oder eine Frau sie kauft. Das ist überhaupt kein Thema. Und wir wollen auch, dass die Frauen tatsächlich selber für sich und ihren Geld oder ihrem Geldwert entscheiden. Ja, aber das ist halt eben auch so ein bisschen familiär geprägt. Und leider bin ich in dem Zug bei der Prinzessin, dass ich sage, alles, was mit Geld zu tun hat, ist halt eben nach wie vor noch eine sehr männerintensive und dominierte Welt und Domäne. Das ist so, das wird sich auch allalong so schnell nicht ändern, aber die Frau selber kann es ändern. Und ich bin froh, dass wir da mittlerweile auch Prominente haben, wie zum Beispiel in Deutschland große Moderatorin Birgit Schrowange, die nun auch in ihrem letzten Buch ein eigenes Kapitel der Frau und den Finanzen gewidmet hat. Ja, und darin erzählt, wie sie denn vor 20, 30 Jahren überhaupt zum Thema Aktie gekommen ist. Ja, und da schreibt sie sehr, sehr schön, und sie verlässt sich da auf niemanden mehr. Sie macht es alles selber, finde ich grandios, muss ich sagen. So etwas schätze ich, so etwas liebe ich, so etwas unterstütze ich.
Ja, wird bei uns auch Thema sein, dass es ja auch eine ihrer Herzensangelegenheiten ist, wie man gerade Frauen auch im Rentenalter oder im Hinblick auf die Altersvorsorge mit Aktien beraten kann. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Man muss dazu wissen, dass in dem ach so reichen Deutschland, dem besten Deutschland aller Zeiten, 80% der Frauen im Rentenalter unter der Armutsgrenze leben. Und das liegt nicht daran, dass die Frauen unfähig sind, nicht arbeiten würden. Das liegt sehr häufig eben an der Fehlzeit während der Kinder- und der Erziehungsphase. Und auch hier muss man wirklich mal ansetzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller Beitrag, wenn wir hier Frauen beraten können, wie sie auch mit Aktien für sich und ihre Altersvorsorge sorgen können.
Sie machen das gut, sie können das auch, und die haben da auch Spaß dran, ja. Wir bemerken das immer wieder, wenn die Frauen damit anfangen. Wir haben zum Beispiel bei der Aktienlust auch einen eigenen Frauenstammtisch, wo dann wirklich nur Frauen dabei sind, weil wir haben natürlich auch erkannt, gehe ich auf irgendeine Messe, auf ein Event, in irgendeinen Vortrag rein, ja, da sitzen da hunderte von Männern. Und dann kommt da eine Frau rein. Das ist für die Frau unangenehm. Es ist wirklich unangenehm, ja. Sie glauben doch nicht, Herr Schnalzer, dass die einzige Frau, die da drin sitzt, sich auch noch traut, eine Frage zu stellen. Ja, ich und dann von 100 Männern.
Die Prinzessin schon.
Ja, meine Prinzessin würde das machen. Andere nicht. Also gehen die gar nicht es hin. Ja, ja, und das bringt ja noch nichts. Deswegen, die Frauen müssen auch ihren Kreis haben unter sich, und die machen das super. Ja, also wie die zum Beispiel auch Unternehmen analysieren, das ist anders als Männer. Männer das manchmal machen. Ja. Hochinteressant, aber auch hoch erfolgreich. Ja, und deswegen, wenn die uns da mal einladen zu ihrem Stammtisch, ja, dann halte ich meinen Vortrag und ansonsten sage ich ihnen, halte ich auch meinen Maul. Maul zu. Ja. Da gibt nichts zu kommentieren. Ja. Da muss ich nicht kommentieren. Ja? Die machen das toll. Und da bin ich ganz, ganz begeistert von. Wenn man ihnen nur die Möglichkeit lässt. Nur, wie ist es denn in Deutschland? Fragen Sie in den Familien nach. Fragen Sie eine Frau, wie es mit den Finanzen ist. Was kommt dann? Das macht mein Mann. Why? Ja, weil es immer schon so war.
Ja.
Ja, Entschuldigung, aber ist so. Ja, das kann man verändern.
Ja, ja. Ja, also wir haben uns ja wirklich mit diesem Podcast zusammen, Hohenzollern und Knauf, ich sage mal so, eine Rakete gebastelt, die richtig, richtig Zündstoff zwischen Märkte, Macht und Menschen bringt, wo man so diese kleinen Krusten, die es noch gibt und diese alten Dinge einfach aufbrechen können. Und liebe Hörerin, lieber Hörer, das war jetzt ein kurz angerissener Podcast mit Hohenzollern und Knauf. Und schaltet einfach einmal rüber. Wir haben alles, ich habe alles unten in die Podcast-Beschreibung gegeben. Und diese zwei wunderbaren Menschen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit euch erstens einmal dieses Interview führen durfte und dass wir wirklich an etwas sehr, sehr Genialem arbeiten.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Schneitzer. Also wir sind über diese deutsch-österreichische Allianz, die alte K&K, hätte ich fast gesagt.
Ja, Sie sind ja ab und zu in Ungarn auch, dann passt das wieder.
Ja, ja, sind wir auch sehr, sehr happy und glücklich. Und vielleicht auch noch zum Abschluss, also liebe Hörerinnen und Hörer, wundern Sie sich nicht, dass es bei uns manchmal vielleicht auch mauzt und bellt im Hintergrund. Ja. Ich lebe mit vielen geretteten Tieren zusammen. Wir haben also auch eine Podcast-Katze und Podcast-Hund. Ne? Das nur mal dazu. Es geht bei uns also nicht immer um die Wirtschaft. Es geht bei uns auch manchmal tierisch und vor allen Dingen auch menschlich und vor allem unterhaltsam zu.
Einfach, wir haben alles. Wir haben Hund, wir haben Katze, wir haben Prinzessin und einen Guru.
Ja, das hatten wir schon.
Börsen, Guru.
Ja.
Liebe Frau Prinzessin, vielen herzlichen Dank und lieber Mick, Dankeschön für Ihre Zeit und ja, wir bleiben natürlich in Verbindung. Alles, alles Liebe.
Große Freude. Dankeschön,
ja, Herr. Liebe Grüße nach Österreich.